Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom 23. April 2025. Es ist Mittwoch, Bundesrat hat aber heute die Sitzung offenbar ausfallen lassen. Und man ist da in der ganzen Weltgeschichte umeinander, das reden wir vielleicht noch später drüber. Wir müssen aber noch ein bisschen Housekeeping machen, nämlich den nächsten Event ankündigen. Das ist eine spannende Geschichte. Der Professor Dr. Karl Baudermacher, früherer Präsident vom EFTA-Gerichtshof, er hat ein Buch herausgegeben, zusammen mit der Laura Baudenbacher und dem Mats Andenas, einem bekannten Jurist in Norwegen, über die norwegische Vermögenssteuerpolitik und ihre Folgen. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, was hat das mit der Schweiz zu tun? Ja, es ist natürlich ein Beispiel, warum also Besteuerungen von der Substanz, also von Vermögen, das kann Erbschaftssteuer sein oder eben eine Vermögenssteuer, eben blöd sind. Warum sind sie blöd? Weil sie dazu führen, dass weniger investiert wird, weniger letztlich die Wirtschaft sich weiterentwickelt, weniger Jobs geschaffen werden. Das fällt auf die zurück, wo eben vor allem auf ihrem Einkommen basieren. Wie siehst du das?
Ja, sicher, den Blick mal aus der Schweiz richten ist spannend und sich natürlich fragen, was sind auch die Lehren für die Schweiz. Und ich glaube, wenn man schon die drei Autoren gehört und dann auch die Chance hat, zwei davon zu treffen beim Nebelspalter, sollte man die Gelegenheit unbedingt nutzen und den Horizont ein bisschen erweitern. Das wird eine unglaublich spannende Veranstaltung.
Es findet am 13. Mai statt. Ich tue es unten verlinken. Wir haben heute auch gerade ein Interview mit dem Karl Baudenbacher online gestellt, wo er eben sagt, die Art von Steuern ist ein Eigengoal, oder? Weil die Wirtschaft Investitionen braucht und Fortschritt braucht. Darum, es sei euch wirklich wärmstens empfohlen. 13. Mai, live in Zürich, eine Veranstaltung, wo man sich nicht entgehen sollte. Gut. Ja, jetzt müssen wir über EU-Rahmenvertrag wieder einmal reden. Das ist eine Geschichte im Blick. Es gibt einzelne Leute, die den Vertrag zu sehen bekommen. Wir alle warten ja gespannt, was wirklich drin steht. Und jetzt schreibt der Blick, offenbar kommen da so einzelne Personen, also zum Beispiel der Thomas Aeschi von der SVP, der FDP-Präsident Thierry Burkhardt, Magdalena Martullo, kommen den Vertrag zu sehen über, aber nur sehr vertraulich und nur das Zweite dürfen sie dorthin und gehen. Reinschauen. Was geht da ab? Wie wirkt das für dich, Gami?
Ja, dem muss wirklich ein Streit vorausgegangen sein, wenn man sich den Blickartikel anschaut. Und zwar hätten schon vorher ausgesuchte Personen Zugang zu den Entwürfen bekommen. Darunter der Mitte-Ständerat Benedikt Würth aus St. Gallen. Und dann hat es Beschwerden gegeben, dass da schon eine gewisse Anzahl Personen, die gesehen haben. Und darum jetzt die Reaktion. Man hat dann Mitte April hat man eine Einladung verschickt an Parteispitzen, dass man eben Einsicht haben in das Dossier, wie du sagst, nur zwei Personen. Und es geht um die englische Version, die man anschauen darf. Man darf sie nur vor Ort anschauen, keine Fotos machen, nur handschriftliche Notizen. Und man muss eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben. Also wirklich Staatsgeheimnis, wo da dann ganz, ganz wenige Leute schon mal in sich bekommen.
Und dann ist es auch ein bisschen absurd. Die Verträge sind lang. Also du hast ja dann gar nicht Zeit, irgendwie das Ganze. Das steht einem übrigens nicht, wie lange man Zeit hat, um das irgendwie zu lesen oder so. Das ist irgendwie absurd. Aber der Hintergrund ist natürlich der, dass die Befürworter von diesen Verträgen damit natürlich Leute einseifen, oder? Also man will natürlich dann Leute dazu bewegen, dass sie sagen, ja, ich habe es gesehen, ich muss dir sagen, die Verträge sind also schon nicht so schlecht und so. Klar, da geht es nicht darum, das ist, der Target ist nicht irgendwie die Magdalena Martullo oder der Thomas Aeschi, sondern da geht es wirklich um die Mitte. Darum, es ist kein Zufall, dass man den Benedikt Würth ausgelesen hat, wo das machen soll. Oder den Thierry Burkhardt, oder? Leute, wo man weiss, dass sie kritisch sind. dass sie genau werden anschauen. Und denen will man jetzt wirklich so ein bisschen Zückerli geben, oder? Wo an sich wertlos ist, weil man noch keine öffentliche Debatte führt, oder? Es geht aber wirklich darum, irgendwie wie ein fait accompli schaffen, oder? Und bereits vorzuspuren. Es ist eine riesige Informationsoperation im Gang. Und ich muss einfach sagen, das haben wir alles schon mal erlebt, 2021, wo dann irgendwie am Schluss die Gleichstimmung nicht so gut war für die Verträge.
Ja, gemäss Thomas Eschi gibt es im Fall kein Zeitlimit. Also, die dürfen sich Zeit nehmen, um das anzuschauen. Ich weiss jetzt nicht, ob er und Magdalena Martullo dann einziehen in das private Räumchen mit diesen Verträgen und dann mit 300 Seiten handgeschriebenen Notizen wieder rauskommen. Das nicht mit dem Wunder, was sie dazu sagen können. Und das andere ist eben, ist wirklich, vom Thomas Eschi weiss man auch, dass sie gesagt haben von der SVP, sie werden natürlich den Fokus darauf legen, auf die Sachen, die ja für die SVP interessant sind. Die dynamische Rechtsübernahme, Personenfreizügigkeit, auch darunter die Rolle vom EuGH, das wird natürlich der Fokus sein. Aber eben, es sind über 1500 Seiten und da dann wirklich das Entscheidende drin zu finden, wird sicher eine grössere Aufgabe. Bei der SP und bei den Grünen weiss man noch nicht, wer geht. Die behalten das noch unter Verschluss. Man sagt einfach bei der SP, man müsse sich das Gesamte anschauen, die grossen Züge, das sei die Idee, aber wer geht, das ist noch offen.
Ja, wer sich für diese Frage interessiert und will sicherstellen, dass man wirklich direkt demokratisch über diese Verträge abstimmen, der muss die Kompass-Initiative unterzeichnen, weil die fordert, dass klar festgeschrieben wird, dass Ständemehr gilt. Wir haben das bei Bern einfach die Woche auch schon diskutiert, weil das ist die andere Operation, die jetzt läuft, damit man ja nicht so abstimmen, wie man es zum Beispiel beim EWR gemacht hat. Oder beim Freizügigkeitsabkommen, wie man es auch versprochen hat, dass man es das mal machen würde. Und die Kompass-Initiative will das wie sicherstellen. Darum geht unten auf den Link, unterschreiben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und dann sofort eure Unterschriften einreichen. Und dafür hören wir jetzt noch den Spot.
Muss die Schweiz bald automatisch EU-Recht übernehmen? Die Kompass-Initiative will genau das verhindern. Bei völkerrechtlichen Verträgen mit dynamischer Rechtsübernahme sollen Volk und Stände mitreden können. Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Es geht um unsere direkte Demokratie. Unterschreibt darum jetzt die Kompass-Initiative. Mehr Informationen gibt es unter www.kompasseuropa.ch.
Ja, es gibt jemanden, der das Problem nicht hat, wie die jetzt hier dürfen, die Verträge lesen, so ganz vertraulich, heimlich. Es gibt jemanden, der das gar nicht braucht, der diesen Vertrag einfach unglaublich toll findet. Der könntest du wahrscheinlich alles vorlegen und sie würde es unterzeichnen. Wer ist das? Gami, du hast darüber geschrieben.
Es geht um Monika Rühl von der Economy Suisse. Oder grundsätzlich kann man sagen, es geht um die gesamte Economy Suisse, auf jeden Fall um die Leitung. Und zwar von ihrem Dachverband war eigentlich geplant, dass man sich nach der Publikation der Verträge, die ja entweder am 13. oder 20. Juni in die Vernehmlassung geschickt werden, dass man sich dort 3 Monate Zeit lässt, um die Verträge anzuschauen und eben auch die Rückmeldungen einholen von den einzelne Mitglieder. Aber das geht nicht genug schnell. Man drückt jetzt hier aufs Gas. Und zwar berichtet die NZZ, dass der Vorstand von Economy Suisse bereits am 10. Juli will seine Position festlegen. Also knapp 2 bis 3 Wochen Zeit für 1500 Seiten zu analysieren, zu lesen und auch die Folgen für die Branche zu beurteilen. Und ja, man kann sagen, wem das zu schnell geht, die haben Pech gehabt, die Mitglieder von der Economy Suisse, weil die können dann gar nicht in dieser Zeit an der internen Positionierung teilnehmen, oder? Oder man macht das ganz, ganz schnell und verpasst dann eben die wichtigen Details. Aber das, was die Geschichte so ein bisschen abstrus macht, ist, dass die Economy Suisse betont, dass man Wert legt auf eine fundierte Diskussion und einen breiten Einbezug der Mitglieder. Und es handelt sich beim Entscheid im Juli nur um eine erste Beurteilung und eine Grundsatzposition. Was aber klar ist, wenn ein Verband Ja sagt, dann könnte ja nicht im Herbst wieder zurückkrebsen und Nein sagen. Man legt den Grundstein fürs Ja. Vielleicht kommt dann ein, zwei Kritiker kritischen Sätze noch obendrauf. Aber dann ist der Entscheid gefallen, 2 bis 3 Wochen, nachdem 1500 Seiten freigegeben worden sind.
Das kann 2 Gründe haben. Oder entweder wollen sich die Verbandsfunktionäre ihre Sommerferien nicht vermiesen. Und darum haben sie das Gefühl, ja gut, wir sagen doch einfach am 10. Juli ja und am 11. Juli fliegen wir dann in die Ferien, dann ist alles gut. Und wie du sagst, dass man dann im Herbst zu einer anderen Meinung kommt, das ist Mumpitz, oder? Das ist reine PR. Die wahrscheinlichere oder zusätzliche Erklärung ist natürlich auch da. Es geht um ein Fait accompli, oder? Einerseits will man sicherstellen, dass niemand, kein anderer Wirtschaftsverband, auch kein Mitgliedverband von Economy Suisse, vielleicht auf die Idee kommt, etwas anderes zu sagen als Economy Suisse. Es zeigt, wie schwach der Zentral an der Hegibachstrasse ist. Wenn man das so muss mit Fait accompli schaffen, das ist nicht überzeugend. Wer wirklich überzeugt ist, dass die Verträge gut sind, der stellt sich auch in einer verbandsinternen Diskussion mit zum Beispiel dem Vorstandsmitglied Magdalena Martullo, wo ja jetzt dürfte die Verträge anschauen. Und dann geht es aber auch um ein Fait accompli vis-à-vis von Organisationen außerhalb von Economy Suisse. Also, und ich denke vor allem an die FDP. Oder ich meine, der Thierry Burkhardt, der will ja die Verträge ganz klar anschauen. Er will sie auch mit der Basis diskutieren. Er hat das schon vor längerer Zeit einmal in der NZZ in einem Interview gesagt. Er hat es auch bei uns gesagt. Er hat den ursprünglichen Plan von der EU Turbo bereits im Januar, im letzten, im Januar 25, haben die auch wollen, eben ein Fait accompli schaffen an einer Delegiertenversammlung, ohne Basis, nur mit Delegierten, haben sie wollen, zack, peng, ja sagen zu diesen Verträgen. Und haben dazu so Workshops gemacht. Das hat nicht nur er, aber er auch vereitelt, weil er gesagt hat, hey, wir müssen die Sachen genau anschauen. Ich weiss von anderen Wirtschaftsverbänden, die haben zum Beispiel Feriensperre durchgegeben, weil sie wirklich wollen, die Verträge anschauen. Das alles kümmert Economy Suisse nicht. Wir machen das im Schnellverfahren. Und ziehen sie so durch. Es ist ein uralter Trick. Ich kenne den seit 30 Jahren. So macht man es, wenn du willst Druck ausüben auf andere und wenn du Schiss hast, dass es in die Hose geht. Um das geht es am Schluss.
Es ist für mich auch extrem unseriös, weil es geht ja doch um einen wegweisenden Entscheid, wie die Schweiz weiter soll ihre Beziehung mit der EU gestalten. Und das auf 1500 Seiten. Ja, es gibt jetzt schon einzelne Faktenblätter. Wenn ich mich nicht täusche, hat auch der Karl Baudenbacher schon darauf hingewiesen, dass es da Unterschied gibt zwischen dem, was die Schweiz sagt und was die EU sagt in diesen Faktenblättern. Umso wichtiger ist es ja dann, dass man sich die Zeit nimmt, um zu schauen, was steht dann in diesen 1500 Seiten genau drin. Dass man auch Zeit hat, um Abklärungen zu treffen. Und vor allem, es sind so viele Verbände unter dieser Economy Suisse drin, wo jeder das für sich selber ja muss abwägen, wo man realistisch muss Zeit geben muss, um das anzuschauen. Aber es läuft darauf raus, dass man ja Angst hat, dass dann eben kritische Stimmen in diesen 1500 Seiten eben die Sätze finden, die doch nicht so gut sind, die eben zu einer Nein-Position könnten führen. Und da möchte man jetzt den Druck ausüben. Und für mich sehr unseriös von so einem Verband, anstatt anzustehen, zu sagen, wir sind davon überzeugt, dass die Verträge gut sind und dass alle unsere Mitglieder werden Ja sagen. Wir lassen ihnen aber Zeit, um das anzuschauen, weil sie werden nur dann auch noch sehen, wie viel besser die Verträge sind, als sie jetzt eigentlich annehmen können.
Ja, das ist eben so. Da denke ich auch, das ist jetzt einfach ein bisschen die PR-Aktion, die Informationsoperation. Wir werden noch viel mehr sehen. Ihr da aussen müsst euch einfach wirklich darauf konzentrieren, das Ding dann selber anzuschauen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist das Motto und nicht auf Monika Rühl oder sonst irgendjemand zu hören. Aber Monika Rühl hat dafür am 11. Juli Zeit, sich zu erholen. Und am besten macht sie das in einer Infrarotkabine von Alva Spa. Also wirklich, das müsst ihr auf die Website gehen. Wir hören jetzt gerade den Spot noch hören, aber unten dran, den ich verlinke, geht auf die Website schauen, wie das aussieht. Ihr müsst euch nicht unbedingt Monika Rühl dort vorstellen, sondern lieber euch selber, wie ihr euch dort könnt wunderbar erholen könnt. Und das kann man auch machen, nachdem man sich durch 1500 Seiten gekämpft hat von dem EU-Rahmenvertrag. Ich glaube, ja, wir beim Nebelspalter müssen sicher irgendwann, aber halt erst im Oktober, dann so eine Alva-Spa-Kabine benutzen, um uns können von dem Stress und dem Horror erholen. Hört gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja, dann gehen wir auf Washington, weil dort ist der Guy Parmelin im Moment. Er ist dort unterwegs auf heikler Mission. Das kann man sagen. Er wette mit Amerika den Kontakt, den man schon hatte, via Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin, noch vertiefen. Er will Zollpolitik diskutieren mit möglichst vielen wichtigen Leuten. Wie ist da der Stand?
Der Parmelin auf jeden Fall ist am Dienstag in Washington eingetroffen und wenn ich mich täusche, KKS auch gerade mit, weil sie wollen ja als Frühjahrstreffen vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, aber natürlich im Vordergrund steht die Zollpolitik von Trump. Und wie man schon weiss, KKS wird den US-Finanzminister treffen und dort das Gespräch suchen. Und was man aus der Berichterstattung auch erfahren hat, das habe ich sehr amüsant gefunden. Und zwar hat es ja das berüchtigte Telefon gegeben zwischen der KKS und dem Donald Trump. Und dort sei auch der Direktor vom Nationalen Wirtschaftsrat von Donald Trump dabei gewesen, der Kevin Hassett. Und er sagt zu Reuters, KKS sei unglaublich sympathisch gewesen. Und jetzt hoffen wir, dass die sympathische KKS und auch der charmante Guy Parmelin in Washington etwas erreichen können und davon überzeugen können, dass eben die Schweiz etwas zu bieten hat, dass man nachher die Schweiz ja nicht mit diesen Zöllen beleidigt.
Linksgrün dreht durch. Sie finden das ganz schlimm. Das sei eine Anbiederung, oder? Ich muss wirklich, ich habe es auch heute, ich habe unsere Federal aufgenommen mit dem Roger Nordmann, früheriger SP-Fraktionschef. Das geht dann online morgen Nachmittag. Das ist verrückt, wie Sie einfach für Sie, Sie wollen unbedingt Konfrontation. Sie wollen wirklich Konfrontation. Es ist Ihnen egal, was mit der Schweizer Wirtschaft passiert. Ich habe das wirklich diskutiert. Und ich meine, wir haben es in einem Text von Tito Tetamanti gestern online gestellt. Es ist relativ einfach. Also entweder gehst du auf den Kriegspfad mit dem Donald Trump oder du probierst einmal zu verhandeln. Und Linksgrün sagt einfach, das nützt sowieso nichts und es ist nur eine Anbiederung und fertig, Schluss. Überlöhnt das Brüssel. Das ist noch die sanfteste Position. Am liebsten hat man wirklich, dass man alles gerade direkt das Kind im Bad ausschüttet, also respektive die Schweizer Industrie. Und da bin ich schon verrückt, froh, dass wir im Bundesrat Leute haben, die das anders sehen und das Parlament bei der Außenpolitik nicht viel zu sagen hat. Das muss man jetzt mal froh sein. Also es gibt andere Situationen, wo man froh wäre, das Parlament oder der Bundesrat würde ein bisschen mehr aufs Parlament hören. Ich denke bei den NGOs, bei der Entwicklungshilfe und so weiter. Aber in dem Fall glaube ich jetzt, dass es gut ist, wie es wirklich läuft im Moment. Ja, jetzt müssen wir noch zum Klaus Schwab gehen. Ich meine, wir haben das noch nicht vermeldet. Nicht nur der Papst ist gestorben, sondern der Klaus Schwab ist zurückgetreten. Und jetzt ist bekannt worden im Wall Street Journal und dann haben das viele in der Schweiz übernommen. Warum? Nämlich, weil ein anonymer Brief im Stiftungsrat eingetroffen ist vom World Economic Forum, wo wirklich schwere Anschuldigungen macht. Das Ehepaar Schwab hätte extra irgendwo WEF-Treffen gemacht, um Luxusreisen dorthin machen und man hätte sich mit Stiftungsgeld Massagen zahlen lassen, was auch immer die Massagen genau sind, das wollte ich mir gar nicht vorstellen. Auch der Klaus Schwab sollte vielleicht statt teure Massagen lieber eine Infrarotkabine von Alvaspa nehmen. Ja, was haltest du davon? Und ich meine, wenn nichts dran wäre, wie jetzt der Klaus Schwab sagt, wenn es wirklich eine glatte Lüge ist, dann hätte er ja nicht zurücktreten müssen, oder?
Ja, das Timing spricht natürlich schon dafür, dass auf jeden Fall sehr, sehr Druck auf ihn ausgeübt worden ist und er kein Gehör gefunden hat bei dem Gremium gegenüber diesen Anschuldigungen, dass das eben, wenn man sich das anschaut, den Rücktritt und jetzt auch das Wall Street Journal, wo über die Vorwürfe berichtet hat, Der Schwab selber hat im Fall Strafanzeige gegen die Urheberschaft vom Brief erstattet. Und man kann auch von ihm ein Statement lesen, dass er sagt, falls eben Dienstleistungen privat genutzt worden sind, dann sind die auf jeden Fall zurückerstattet worden. Zu was er nichts sagt, es steht ja der Vorwurf im Raum, dass mein Führungsverhalten sei schlecht gegenüber weiblichen Angestellten oder dass Mitarbeiter vom WEF hätten müssen in seinem Namen grosse Summen Bargeld am Bargeld, also am Automat abheben. Also ganz, ganz komische Geschichten. Auch seine Frau wird ja beschuldigt. Sie hat zum eben das Treffen fingiert, zum luxuriöse Reisen machen, auf Kosten vom Forum. Und es geht auch um eine Villa am Genfersee, wo seine Frau die Nutzung sehr streng kontrolliert hat und ganz viele Räumlichkeiten halt für den privaten Gebrauch schon reserviert worden sind, die man gar nicht als Forum wirklich nutzen
konnte. Also ich weiss nicht, auch nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es ist einfach so, alle diese Vorwürfe tönen eigentlich glaubwürdig. Das kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, weil das WEF, das ist so ein, das ist so ein Familienbetrieb und dann, dass dann irgendwann einmal die Unterscheidung zwischen Stiftungsgeld und Familiengeld ein bisschen dahin fällt, das ist alles sehr, sehr gut möglich, aber selbstverständlich, man muss das zuerst dem Herrn Schwab beweisen, bevor das irgendwie ein Urteil gefällt wird. Jemandem muss man nichts beweisen. Das ist nämlich ein Einbrecher. Das ist eigentlich mein Held vom Tag. Ein 23-jähriger Einbrecher in Paderborn in Deutschland. Er ist in ein Haus eingebrochen. Er hat das Schlafzimmer von den Leuten, die er hier eingebrochen ist, hat er durchwühlt. Und dann ist er plötzlich müde geworden. Wahrscheinlich hat er eben keine Infrarotkabine von Alvaspa. Und er hat sich gedacht, ja, er lege sich schnell ins Bett. Und was ist passiert? Er ist eingeschlafen. Er ist eingeschlafen. Und ja, ein Zeuge, wo verdächtige Geräusche in dieser Parterwohnung gehört hat, hat dann die Polizei geholt. Und die hat den schlafenden Einbrecher gefunden. Und bei ihm daheim hat man auch Diebesgut gefunden, also wo er schon vorher im Taschendiebstahl hat er gemacht. Er ist überhaupt schon Polizei bekannt gewesen. Man sagt natürlich Nationalität wieder mal nicht. Das ist halt so, ja, solange die das machen, gehen wir davon aus, dass es ein Ausländer war. Es ist jetzt halt einfach so, wenn die meinen, sie können das verstecken, dann ist es so. Aber findest du das nicht auch eine herzige Geschichte? Und der Bursch, oder ja, Bursch kann man sagen, 23-jährig, der schläft jetzt einfach im Kitchen. Also, wir wünschen gute Erholung, oder?
Ich würde vor allem gerne wissen, welche Marke ist denn das Bett und wo kann ich das kaufen? Weil das muss ja so überzeugend sein, dass wenn du so einen Adrenalinstoß hast vom Einbrechen, dass du dann dort drauf einschlafst, dass man uns das bitte noch nachreichen kann, weil das muss ein unglaubliches Bett sein. Und vielleicht sollte er eben beim Taschendiebstahl bleiben, weil dort besteht ja nicht das Risiko, dass er einschlaft, hoffentlich im Stehen. Weil, ja gut, erfolgreich war im Nachhinein ja auch nicht, weil er ist auch verwischt worden, halt auch fürs Einschlafen. Aber kuriose Geschichte.
Ich bin sicher, das ist von Schlafwohl, das Bett. Das muss von Schlafwohl sein, einem anderen Partner von Bern einfach. Ja, das ist es gewesen. Danke vielmals fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wo immer uns ihr konsumiert. Danke, wenn ihr ein Abo löst, um die Art von Journalismus zu unterstützen. Das brauchen wir, das ist wichtig für den Nebelspalter, für die Crew, für das, was wir machen jeden Tag. Und dann, denkt dran. Ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr beim Einbrechen einschlaft. Gute Zeit und auf Wiederhören.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch